Hört ihr mich?
Ja? Ist gut, weil heute geht's ums Hören in unserer Bibelstelle. Wir werden heute übers Hören reden, übers Hören auf Gott, und es ist lebenswichtig, dass wir als Christen Gott richtig hören oder richtig auf Gott hören. Und wir werden auch übers Essen reden, übers geistige Essen. Und ihr wisst es aus eigener Erfahrung, dass es lebenswichtig ist, richtig zu essen. Und ausreichend genug zu essen, was Gesundes zu essen, weil was passiert, wenn wir nicht essen oder falsch essen? Wir werden krank, wir werden schwach, im schlimmsten Fall verhungern wir und sterben wir, wenn wir zu wenig essen oder wenn wir irgendwas Giftiges essen. Und geistig gesprochen können wir sagen, du bist, was du isst. Weil was du isst, das zeigt dir, wie reif du geistig bist. Das werden wir heute sehen. Kontext ist, ihr wisst, der Hebräerbrief wurde an Christen aus einem jüdischen Hintergrund geschrieben, die versucht waren, in Zeit der Verfolgung Jesus Christus zu verlassen und wieder zurückzugehen zu ihrer alten jüdischen Religion. Und der Schreiber des Hebräerbriefs zeigt uns hier in diesem Brief, dass Jesus besser ist und größer ist und vorzüglicher ist als das, was das Alte Testament zu bieten hat. Er hat uns gezeigt, dass Jesus größer ist als die Propheten im Alten Testament. Er hat uns gezeigt, dass Jesus größer ist als die Engel, die das alttestamentliche Gesetz überbracht haben. Er hat uns gezeigt, dass Jesus vorzüglicher ist als Mose, dem der alte Bund gegeben wurde. Und dann zuletzt hat er begonnen uns zu zeigen, dass Jesus größer ist als Aaron und die alttestamentlichen hohen Priester, dass Jesus ein Hohepriester ist, ein Priester und ein König ist nach der Ordnung von Melchisedek, diesem mysteriösen König von Salem, dem ersten Priester, den wir in der Bibel sehen, der gelebt hat, noch bevor das Gesetz gegeben wurde, der kein Nachkomme Aarons war oder kein Levit war, aber dem Abraham den Zehnten gegeben hat. Das heißt, Abraham, der große Urvater von Israel, hat Melchisedek als Priester geehrt und anerkannt. Und das ist eine ziemlich tiefe geistliche Wahrheit hier, diese Parallele zwischen Melchisedek und Jesus, dass Jesus dieses prophetische Bild aus dem Alten Testament erfüllt hat. Und der Autor möchte jetzt noch tiefer gehen und es noch weiter erklären, aber er hat ein Problem. Und das Problem ist, dass zumindest einige seiner Zuhörer geistig nicht reif genug dafür waren. Und das Problem hatte was mit ihrem geistlichen Hören zu tun, das heißt mit ihrer Einstellung eigentlich, mit ihrer geistlichen Ernährung. Und das werden wir heute in unserem heutigen Abschnitt sehen. Dieser Abschnitt ist eigentlich eine Einleitung zum dritten Warnungsabschnitt im Hebräerbrief. Na, der Hebräerbrief stellt uns Jesus als den Besten und den Größten vor, aber es wird immer wieder unterbrochen durch fünf Warnungen, die wir finden im Hebräerbrief. Immer sehen wir eine Ermahnung und dann eine Konsequenz, eine negative Konsequenz, wenn wir nicht auf das hören oder wenn wir nicht darauf hören. Erste haben wir im Kapitel 2, Vers 1 gesehen, wo uns gesagt wurde, dass wir auf das achten müssen, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Und wenn wir das nicht tun, dann droht Vergeltung von Gott. Das zweite haben wir im Kapitel 3 gesehen, Vers 12, wo es geheißen hat, seht zu, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, also Warnung vor Unglauben. Und es geht dann weiter im Kapitel 3, Vers 15 und Kapitel 4, Vers 7, wo uns gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, also Unglaube, das Herz verhärten. Konsequenz ist, wenn wir unser Herz verhärten, dann können wir nicht in seine Ruhe eingehen. Interessant, dass beides auch mit Hören zu tun hat. Wir müssen auf das achten, was wir gehört haben. Und heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und auch heute, hier in dieser Einleitung zur eigentlich schärfsten und härtesten Warnung im Hebräerbrief und vielleicht in der ganzen Bibel eine sehr schwierige Stelle, auch hier geht es ums Hören. Seht hier im Vers 11. Darüber, über diesen Zusammenhang zwischen Melchisedek und Jesus, haben wir viel zu sagen. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Seid träge geworden im Hören. Und es geht hier nicht ums akustische Hören, dass wir mit unseren Ohren hören können. Es geht auch nicht so sehr darum, ob wir wahrnehmen können, was Gott sagt. Ich meine, die Wahrheit ist schlicht und einfach, Gott spricht. Durch seine Schöpfung, durch sein Wort in der Bibel, hat sich durch Jesus offenbart. Und der Römerbrief sagt uns, dass jeder Gottes Existenz in der Schöpfung erkennen kann. Da ist ein Plan, also muss ein Planer da sein. Leute, jeder Mensch, der will, kann die Bibel lesen. Bibel ist das am meist verbreitete Buch in der ganzen Welt. Ich denke, jeder von uns hat es zu Hause stehen und wer keine Bibel zu Hause hat, kann sie im Internet nachlesen. Also jeder kann die Bibel lesen, wenn er will. Ist verfügbar. Jeder Mensch kann Jesus betrachten in der Bibel. Die Frage ist, wollen wir das? Die Frage ist nicht, ist es möglich zu hören? Können wir hören? Die Frage ist, wie hören wir? Wollen wir hören auf Gottes Offenbarung, auf das, was er uns sagt? Und wie hören wir da drauf? Wie gesagt, Römer 1, Vers 20, da wird uns gesagt, dass Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut wird, damit sie, das heißt die, die Jesus ablehnen oder Gott ablehnen, ohne Entschuldigung seien. Dann heißt es weiter, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Also sie konnten hören, sie konnten sehen, sie erkannten, es gibt einen Gott, das Problem war ihr Herz. Sie wollten ihn nicht anbeten, sie wollten ihm nicht danken, sie wollten nicht Gott ehren mit ihrem Leben, sie wollten nicht für Gott, sie wollten nicht für ihn leben, sondern sie wollten ihr eigener Gott sein. Sie wollten ihre eigenen Regeln aufstellen. Sie wollten das tun, was sie wollen. Und dann haben sie sich ihre eigenen Religionen und ihre eigenen Philosophien ausgedacht und sie haben ihr Herz verfinstert. Oder, wie es hier im Hebräerbrief heißt, im Kapitel 3, sie haben ihr Herz verhärtet. Kapitel 2, sie haben nicht beachtet, was Gott ihnen sagt. Oder wie es hier heißt, sie sind im Hören träge geworden. Nochmal, es geht nicht ums akustische Hören, sondern Hören hier meint mehr in diesem Sinn auf jemanden hören. Also nicht akustische Hörfähigkeit, sondern Gewilltheit zu hören, Gewilltheit auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen und das auszuleben und auf unser Leben anzuwenden, was er uns sagt. Aber hier verschiedene Reaktionen auf Gottes Wort. Du kannst Gottes Wort hören oder Gottes Wort lesen, irgendwie konfrontiert mit Gott werden und mit seiner Wahrheit. Und die erste Reaktion ist, du kannst es ignorieren. Du kannst sagen, ist mir egal, das hier ist nicht für mich, das ist mir nicht wichtig, das interessiert mich nicht, das juckt mich nicht, ich will nicht damit konfrontiert werden. Du kannst einfach missachten. Zweite Reaktion wäre, ich kann mein Herz verhärten. Ich kann sagen, ja, ich verstehe eigentlich, was Gott mir sagt und was ich tun soll, aber ich will es nicht tun. Ich verhärte mein Herz. Und dann sehen wir hier jetzt als drittes, wir können träge werden im Hören. Träge werden, was ist denn Trägheit? Denkt an die Trägheit der Masse. Das Trägheitsprinzip in der Mechanik besagt, alle Körper verharren in ihrem Bewegungszustand, solange keine Kraft auf sie einwirkt. Oder auf gut Deutsch, jede Masse widersetzt sich der Veränderung. Wir, ich und die Kaktusleute, wir haben das am Freitag gemerkt, als wir versucht haben, Jochens Auto anzulaufen. Das braucht Energie, um so ein Auto in Bewegung zu setzen. Das braucht Muskelkraft. Das widersetzt sich der Bewegung. Oder umgekehrt, wenn ein Auto in voller Fahrt ist, möchtest du nicht gerne stehen bleiben, sondern du musst so richtig heftig in die Bremse treten, um das Auto zum Stillstand zu bringen. Da muss eine Kraft auf dieses Auto wirken, um es schnell zum Stillstand zu bringen. Oder du möchtest die Richtung ändern mit dem Auto und das Auto will weiter geradeaus fahren. Es widersetzt sich deiner Richtungsänderung. Das merkst du ganz besonders deutlich, wenn du zu schnell in die Kurve fährst. Und ja, ist unangenehm. Du willst in die Kurve fahren, das Auto will geradeaus fahren. Meistens kommt dann irgendein Kompromiss raus, aber du kommst vom Weg ab. Und ich kenne alle diese drei Arten von Trägheit, geistig gesprochen, in meinem Leben. Ich kann mir das WM-Spiel angucken, habe mich mit 3 Packungen Chips vollgefressen und Jennifer sagt, hier kannst du noch schnell den Müll runtertragen. Oh, Trägheit. Oder ich lebe so mein bequemes Christenleben dahin und dann sagt Gott zu mir, hey, ich möchte, dass du rausgehst auf die Straße und anderen von Jesus erzählst. Oder ich möchte, dass du so und so im Krankenhaus besuchst oder dass du im Putzteam hilfst oder guck mal, da hast du ein Problem mit der Person. Ich möchte, dass du dich aufraffst und hingehst und um Vergebung bittest. Oh. Trägheit. Manchmal ist es schwer, mich in Bewegung zu setzen. Mein Schweinehund ist ein fettes Tier. Da ist viel Masse zu bewegen. Das Zweite passiert mir auch oft. Ich bin in voller Fahrt, voll in Fahrt. Da ist ein Projekt, das will ich fertig kriegen. Ich klotz voll ran. Ich nehme mal keine Zeit zum Essen oder esse am Schreibtisch und ich knie mich richtig rein und dann sagt die Jennifer, komm, hör auf, komm ins Bett. Und ich sage, ah, ja, gleich. Und dann 3 Stunden später, 3 oder 4 Uhr morgens, schleppe ich mich dann ins Bett mit einem schlechten Gewissen. Bin in voller Fahrt, es ist nicht einfach, mich zum Stillstand zu bringen. Und genauso geistlich, ich bin in voller Fahrt, ich bin am Klotzen und der Herr sagt, hey, komm, halt mal inne mit deinem Tun, komm mal zur Ruhe, verbring Zeit mit mir. Oh Mann, das fällt mir manchmal so schwer, aufzuhören, still zu werden, ruhig zu werden. Da ist eine Trägheit, eine Bewegungsträgheit in meinem Leben. Und ich tue was ich nicht tun soll. Und der Herr tippt leise an meine Schulter und sagt, hey du, hör auf damit, ich möchte nicht, dass du es tust. Hör auf, mach's weiter, hör auf, hör auf, okay. Kennt ihr auch, oder? Oder dritte, du fährst in eine Richtung und dein Schatz sagt, hey, ich glaube, wir sind falsch, es geht da lang, nee, du fährst weiter. Ein Mann braucht keinen Rat beim Autofahren, ne? Hey, Schatz, der Navi sagt aber auch, dass wir da lang sollen. Nee, das kann nicht sein. Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Okay, Und das kenne ich auch geistlich. Gott will meine oder deine Ausrichtung deines Lebens verändern. Gott sagt, ich möchte nicht, dass du das tust, sondern dass du da was änderst, dass du jetzt das tust. Und es ist nicht so leicht, meine Richtung zu ändern. Ich bin so ein störrischer Esel, bin ein Gewohnheitstier. Veränderung fällt uns nicht einfach. Auf jeden Fall, wir können träge werden in unserem geistigen Leben. Und ich glaube, das heißt nicht prinzipiell, dass wir nicht auf Gott hören wollen oder dass wir prinzipiell nicht tun wollen, was er uns sagt, oder dass wir ihm prinzipiell nicht dienen wollen oder nicht geistig wachsen wollen. Eigentlich prinzipiell schon, nur nicht gerade jetzt. Später, irgendwann. Unser Fleisch ist so eine träge Masse. Träge. Das Wort träge hier kann auch übersetzt werden mit faul oder bequem sein, in diesem Sinn von faul sein, schwerfällig sein, nachlässig sein, dumm sein. Luther hat es übersetzt mit unverständig. Ihr seid noch unverständig im Hören. Manche Übersetzungen im Englischen übersetzen es mit langsam zu lernen. Regina, du weißt, was das bedeutet. Na, langsam zu lernen. Diese Schüler, die unmotiviert sind, die faul sind, unmotivierte, faule Schüler. Langsam zu lernen, träge im Hören. Ich denke, wir können uns vorstellen, worum es hier geht. Und was auch wichtig ist, es wird hier gesagt, ihr seid im Hören träge geworden. Das heißt, es war nicht immer so, das war mal anders. Es gab mal einen Zeitpunkt, da wart ihr hungrig und bereit zu lernen und bereit zu wachsen. Ihr wolltet mehr lernen von Gott. Und ihr wolltet die Bibel besser verstehen und mehr mit Gott erfahren und von Gott erfahren. Und ihr wolltet ihn verherrlichen und ihm mehr dienen. Und du warst in jeder Bibelstunde und hast das aufgesogen, Gottes Wort. Und du warst immer bereit, wenn irgendwo eine Möglichkeit war zu dienen, irgendwo Not am Mann. Da warst du da, du warst eifrig. Du warst eifrig dabei, deinen Glauben zu bezeugen. Du warst sogar gewillt, Verfolgungen und Unannehmlichkeiten auf dich zu nehmen für Jesus. Hey, ich bin Christ, ich bin hungrig, ich will wachsen. Egal, was die Leute denken, boah, ich will alles, was Jesus für mich hat, ich will mehr. Aber dann mit der Zeit wird man ein bisschen träge. Ist man träge geworden. Zufrieden mit dem Status quo. Hey, nur keine Wellen. Nur nicht anecken, nur nicht zu lange komplizierte Predigten. Ja, ich muss nicht mehr so radikal sein wie früher mal. Ist mir nicht mehr so ein Anliegen, ich bin nicht mehr so bereit, Risiken einzugehen. Klammer auf, sprich im Glauben zu leben, weil nichts anderes heißt im Glauben leben. Etwas wagen für Gott. Gottes Wort, ich muss nicht mehr alles verstehen, mein Gott. Ich muss nicht mehr überall dabei sein. Ich muss nicht mehr jeden von Jesus erzählen. Wenn die in die Hölle gehen, okay, naja. Irgendwie das Ganze juckt mich nicht mehr so wie früher mal. Bin träge geworden. Und wie werden wir träge? Vielleicht fällt euch noch mehr ein, aber hier einfach mal ein paar Vorschläge, die mir so spontan gekommen sind. Wie werden wir träge? Ich glaube, erstens, indem wir unsere persönliche Zeit mit Jesus vernachlässigen. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat uns gesagt, betrachtet Jesus, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Jesus hat gesagt, bleibt in mir. Das ist wichtig, weil wenn wir ihn nicht betrachten, dann verlieren wir das Herz für ihn. Ich glaube, das Einzige, was uns in dieser Welt wirklich motivieren kann als Christen, ist die Liebe Jesu. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Mann, wenn ich betrachte, was er für mich getan hat und wovon er mich gerettet hat und wie weit er gegangen ist, wie sehr er mich geliebt hat, hey, das berührt mein Herz und das bringt mein Herz zum Brennen. Und das ist das Einzige, glaube ich, was mich wirklich motivieren kann, ein Christenleben zu leben in dieser Welt. Das ist Jesu Liebe. Betrachtet Jesus. Wenn wir das vernachlässigen, dann werden wir träge. Dann juckt es uns nicht mehr so. Zweite ist, wenn wir unser Herz oder unsere Zeit, unsere Ressourcen, von mir aus auch unser Geld, auf andere Dinge ausrichten. Wenn wir Gottes Reich nicht mehr an der ersten Stelle haben in unserem Leben. Jesus hat gesagt, such zuerst mein Reich und seine Gerechtigkeit und Rest wird hinzugefügt. Falsche Prioritäten wäre das Zweite. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wenn dein Schatz nicht bei Gott und seinem Reich ist, dann wird dein Herz auch irgendwo anders sein. Dritte ist, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Wir die Bibel lesen. Wir haben unbedingt gelernt, dass das Schwert oder das Wort Gottes ein lebendiges Schwert ist, ein scharfes Schwert ist, das in unser Leben spricht und uns korrigiert, uns ermutigt und ermuntert. Wenn wir das vernachlässigen, dann werden wir auch ein bisschen träge. Oder, wie wir auch besprochen haben, wenn wir Gemeinschaft mit den Geschwistern vernachlässigen. Auch das ist so eine Ermutigung und eine Korrektur. Manchmal brauchen wir diesen geistigen Tritt in den Hintern, mal durch Gottes Wort oder durch Geschwister, die uns mal ermahnen oder ermutigen und ermuntern. Wenn wir das vernachlässigen, ja, dann setzt unsere natürliche Trägheit ein. Fünfte ist, wenn wir nicht ausleben, was wir gelernt haben in Gottes Wort. Wir studieren nicht Gottes Wort, um einen großen Kopf zu bekommen, sondern um Lebensweisheit zu bekommen, um Jesus besser kennenzulernen und das auszuleben, was er uns sagt. Und wenn wir das vernachlässigen, wenn wir nur Hörer sind, aber nicht Täter sind, dann wird das alles nur graue Theorie und graue Theorie ist langweilig, oder? Ist langweilig. Hey, den lebendigen Gott erleben, das ist begeisternd. Aber das tun wir nur, wenn wir ausleben, was er uns sagt. Sonst wird es langweilig. Sechste ist, wenn wir nicht dienen. Wir sind gerettet, um zu dienen. Gott möchte dich gebrauchen. Und man kann es beobachten. Christen, die zu reinen Sesselwärmern werden in der Gemeinde, zu reinen Konsumenten, die nicht aktiv sind in irgendeinem Dienst an anderen Menschen, sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, die werden geistig träge und faul und kritisch. Das ist verständlich, weil die müssen keine Schritte im Glauben machen, ne? Die müssen nicht herausgefordert werden, die erleben auch nicht, wie Gott sie gebraucht und dann wird das Ganze wieder langweilig und theoretisch und öde, dann wird man träge. Wir Christen, wir sollen Wasserleitungen sein eigentlich, nicht Zisternen, wo das Wasser oben reinregnet und dann steht's und es fängt an zu stinken und so komisches grünes Zeug wächst da drauf. Das passiert, wenn wir Christen irgendwo ständig nur nehmen, 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 aber da ist kein Ausfluss in unserem Leben, wo wir das, was der Heilige Geist in uns reingefüllt hat, weitergeben und überfließen lassen und ja, an anderen Menschen dienen. Wir müssen Wasserleitungen sein. Gott füllt uns mit seinem Geist, er rüstet uns zu, er legt uns was aufs Herz und dann, dann muss es raus. Von mir zu anderen Menschen, die Botschaft muss raus. Die Liebe Jesu muss raus. Dieses Herz, was Jesus hat für andere Menschen, das muss raus aus meinem Leben, das muss weitergegeben werden. Hey, dann ist es begeisternd. Dann, boah, ist es erfrischend. Ich war letzte Woche wieder ein paar Tage auf der Straße mit dieser EE-Schulung, um mit Menschen über Jesus zu reden. Das war richtig gut. Da ist man selber wieder erfrischt. Einfach wenn man diesen Schweinehund überwindet und rausgeht und weitergibt, was Jesus uns gegeben hat. Das ist eine wunderbare Sache. Und da erlebt man Gott, da erlebt man Wunder. Also dienen ist ganz wichtig. Und siebter Punkt, der mir eingefallen ist, wenn wir Gott ungehorsam sind. Weil Sünde betrübt den Heiligen Geist. Und das macht uns auch träge, geistlich. Ein paar Dinge, die mir so spontan eingefallen sind, vielleicht fallen euch noch mehr ein. Aber eigentlich hätten wir euch noch viel zu sagen. Und es lässt sich schwer darlegen, das ist keine einfach verdauliche Kost, die der Paulus hier seinen, Paulus sage ich, der Schreiber des Hebräerbriefs, ich denke Paulus wäre ein guter Kandidat, aber wir wissen es nicht. Schwere Kost, die er hier noch weiterzugeben hätte, aber es geht nicht, weil ihr im Hören träge geworden seid, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet,
habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Jetzt sind wir beim Essen. Aber ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein. Und jetzt habt ihr es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe, oder manche Übersetzungen übersetzen es, die Elemente des Anfangs, diese Grundlagen des Glaubens, diese Basics, würden wir sagen, diese Glaubensbasics lehrt. Na, eigentlich zwei Dinge. Er sagt, erstens solltet ihr fähig sein, andere zu lehren. Spricht ja nicht über die Gabe des Lehrens unbedingt, dass alle Prediger von hier vorne sein müssen, aber wir sollten fähig sein, andere Menschen über unseren Glauben zu lehren und Antworten geben zu können, wenn sie Fragen haben über das Leben mit Gott und wer er ist und wie das alles funktioniert. Wir sollten fähig sein zu lehren, wir sollten fähig sein, anderen zu dienen. Fähig sein, weiterzugeben, was wir gelernt haben oder was wir uns selbst angeeignet haben, dass wir auch geistig selbstständig werden, ein Stück weit. Bibel selber studieren können, selber nachforschen können und dann weitergeben können, was wir gelernt haben. An die Geschwister, dass sie sagen, hey, guck mal, was Gott mir gezeigt hat. Hier ist es halt cool. Hier, komm, lass uns mal zusammen lesen. Oder an die Arbeitskollegen, an die Leute, die Jesus nicht kennen, die Leute, die Fragen haben, sollten Lehrer sein. Aber er sagt, ihr habt selbst wieder nötig, dass andere euch lehren und euch dienen. Und nicht, dass es einander ausschließt. Nein, in einem gesunden Leib dient jeder dem anderen und jedem wird gedient. Aber ich denke, ihr versteht, was hier gemeint ist. Es ist wieder nötig, dass andere sie mit der Babyflasche füttern. Und es ist ein guter Test, ob du ein reifer Christ bist oder kein reifer Christ. Oder inwieweit du ein reifer Christ bist. Wie weit bist du ein Geber, ein Diener oder ein Nehmer, ein Konsument? Das zeigt dir, wo du geistlich stehst. Das Zweite, was er hier sagt, ihr solltet eigentlich Lehrer sein, aber jetzt muss man euch wieder hier mit der Flasche füttern. Und das Zweite ist eben das, ihr habt wieder geistliche Babynahrung nötig, statt festes Essen. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Zeitungsartikel gelesen über einen Mann namens Willie Windsor aus Phoenix. Der ist 54 Jahre alt und der lebt wie ein Baby. Das ist so sein Lebenstrip hier. Er trägt Babykleidung, er lutscht an einem Schnuller, er isst Babynahrung, sein Haus ist mit überdimensionalen Babymöbeln eingerichtet. Er gibt sich die größte Mühe, nicht auf die Toilette zu gehen, sondern in die Windel zu machen. Ist es ein Problem, wenn ein Mensch am Schnuller lutscht und in die Windel macht und Babynahrung isst? Nicht unbedingt, oder? Nicht prinzipiell. Es kommt darauf an, wie alt er ist. Für ein Baby wäre das völlig angemessen und völlig okay. Aber wenn ein erwachsener Mensch so lebt, ist es eigentlich eher traurig, oder? Und genauso ist es auch geistlich. Für einen Neubekehrten ist es völlig gut und wichtig und richtig, dass er die Glaubensbasics kennenlernt, einen Glaubensgrundkurs zu machen vielleicht, zu lernen, was ist Sünde und wie werden wir gerettet, wie tue ich Buße, wie lebe ich im Glauben, wie mache ich stille Zeit, diese Basics. Aber dann für jemanden, der schon viele Jahre bekehrt ist, sollte das so klar sein wie das ABC. Das sollte ein bisschen weiter gewachsen sein und ein bisschen festeres Essen verdauen können in seinem Christenleben. Das sollte mehr wissen und mehr erfahren haben. Sollte vielleicht beantworten können, wie lebe ich als Christ, als Ehemann und Ehefrau? Was sind die Geistesgaben? Wie kann ich die ausüben? Welche Gaben habe ich? Wie soll Familienleben aussehen? Wie soll Gemeindeleben aussehen? Was sagt Gott über Gemeindeleitung und über Gemeindezucht und die Glieder und den Leib und all diese Dinge? Wie soll ein Christ mit Finanzen umgehen?
Wie kann ich siegreich sein in Versuchungen? Wie funktioniert der geistliche Kampf? Was sagt uns die Bibel über Ehe und Scheidung und Wiederheirat? Was, wenn dich wer fragt, hey, so sieht es aus in meinem Leben, was sagt denn Gott dazu? Könntest du antworten? Wo sind denn die Bilder im Alten Testament über Jesus, über das, was er am Kreuz für uns getan hat? Könntest du jemandem eine Bibelstunde geben von hier 1. Mose bis Maleachi und zumindest ein paar Stellen aufzeigen, hey, hier ist prophezeit über den Messias und guck mal, das hat Jesus hier im Neuen Testament erfüllt. Was sagt denn die Bibel über die Wiederkunft Jesu? Oder was, wenn Leute zu dir kommen und fragen, warum lässt Gott Leid zu? Das passiert oft. Warum lässt Gott Leid zu? Was ist Gottes Zweck mit Schwierigkeiten, die er in unserem Leben zulässt? Warum glaubst du an die Dreieinigkeit? Kannst du mir das zeigen, hier im Wort? Warum glaubst du, dass diese Bibel Gottes Wort ist? Was ist Jüngerschaft? Wenn ich ein Jünger Jesu werden will, kannst du mir das erklären? Wie hängen die biblischen Bücher zusammen? Wie ist der rote Faden? Und so weiter und so fort. Also nicht mehr Babynahrung, sondern festes Essen. Prüf dich selbst, kannst du diese Fragen beantworten? Wenn ich einen Freund oder wenn ich einen Kollege fragen würde? Antworten stehen alle hier drin. Aber viele Christen sind träge geworden. Viele Christen haben nicht einmal durch die Bibel durchgelesen, kennen dann noch nicht mal alles, was da drin steht. Wenn du 5 Seiten pro Tag liest, ungefähr kommst du in einem Jahr durch. Ist keine Riesenaufgabe. Viele Christen studieren jetzt selbst Gottes Wort. Und dann gibt es welche, die wollen nicht einmal tiefer gehende Bibelstunden hören. Hey, höchstens 25 Minuten und das muss leicht verdaulich sein, unterhaltsam sein, möglichst viele Witze beinhalten und ich muss mich gut fühlen, wenn ich nach Hause gehe. Viele Gemeinden sind geistliche Kindergärten, wo es sich immer wieder nur um diese Basics dreht und viele Christen sind einfach geistig am Schlafen. Und Leute, wir müssen aufwachen und wir müssen die Windeln ablegen und den Schnuller weglegen und feste geistige Nahrung essen, hier aus Gottes Wort. Und es ernsthaft in unserem Leben umsetzen, was wir hier lesen. Und wenn du gerade ein bisschen auf den Schlips getreten fühlst, dann, hey, es geht mir nicht darum, dich anzuklagen, es geht darum, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte uns alle ermutigen, weil wir alle haben Trägheit in unserem Leben. Ich habe Trägheit in meinem Leben. Aber ich möchte uns ermutigen hier. Lasst uns aufwachen. Lasst uns reife und belastbare und brauchbare und zugerüstete Jünger Jesu werden und Diener Gottes werden. Das muss doch das Ziel sein, oder? Für uns als Christen. Unser Leben hier ist nicht ein Spiel. Wir sind ein Einsatzkommando auf Rettungsmission. Stellt euch diese Filme vor, diese Sondereinheiten, die ins Feindesgebiet geflogen werden und mit Fallschirmen abgesetzt werden. Das ist, was wir sind. Wir sind ein Einsatzkommando auf Rettungsmission. Die Aufgabe ist, da Menschen zu retten, Gottes Reich zu bauen, frohe Botschaft ins Land zu tragen, Reformation zu bringen. Und Leute, das funktioniert nicht so gut, so eine Rettungsmission in Babykleidung und mit Schnuller und Windeln und Spielzeug. Nee, wir brauchen die Waffenrüstung Gottes, das müssen wir anziehen. Lasst uns als reife Christen leben. Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger, ein kleines Kind. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also wieder, was du isst, zeigt dir, wer du bist. Ein Baby oder ein reifer Christ. Was ist mit Milch gemeint hier? Ja, ganz offensichtlich die Glaubensbasics. Hier die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes. Das wird uns hier im Vers 1, Kapitel 6 noch weiter erklärt. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus Jesus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das sind hier einige der Basics. Ich lese euch das Ganze nochmal aus der Neuen Leben-Übersetzung vor, einer moderneren Übersetzung. Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergeben und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir uns von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Euch ist jetzt wahrscheinlich aufgefallen, dass die eine Übersetzung Waschungen hat und die andere Übersetzung Taufe, oder eigentlich dieses Wort im Griechischen steht im Plural. Es sollte entweder mit Waschungen oder mit Taufen übersetzt werden. Der Grund dafür ist, dass der Autor hier das Wort verwendet, das normalerweise für die rituellen jüdischen Waschungen gebraucht wird. Zum Beispiel im Kapitel 9, im Hebräerbrief seht ihr das. Also es ist nicht das typische Wort für Taufe, was der Schreiber hier verwendet. Und deshalb glauben einige, dass mit den Basics hier die jüdischen Basics gemeint sind. Diese Glaubenslehren, die die Juden und die Christen gemeinsam haben, über Glaube an Gott und Gericht und Auferstehung, so diese Dinge, die nicht zu kontroversiell sind, sich darauf zu beschränken. Und sie würden sagen, hey, diese Judenchristen, die versucht waren, wieder zurück in die alte Religion zu gehen, die beschränken sich so auf diesen kleinen gemeinsamen Nenner, weil dann haben sie keine Probleme mehr mit Verfolgung und diesen Dingen. Und der Autor würde diesen Judenchristen sagen, geht über diese grundlegenden Gemeinsamkeiten hinaus. Geht weiter hinein in die volle Lehre über Christus. Geht weiter von dem Alten Testament in das Neue Testament. Andere glauben aus dem Kontext, hier steht, dass sie den Anfang des Christus lassen sollen. Die Grundaussagen der Lehre von Christus und zur vollen Reife wachsen sollen. Und sie würden sagen, okay, die Taufe für Judenchristen war eigentlich sowas wie die Erfüllung der alttestamentlichen Waschungen. Und deshalb hat der Autor vielleicht dieses Wort dafür verwendet, aber was er meint, sind Taufen. Und die würden sagen, dass diese grundlegenden Wahrheiten hier die Grundlagen des christlichen Glaubens sind. Ich persönlich halte es für wahrscheinlicher aus dem Kontext heraus, dass er ihnen sagt, Leute, lasst uns hier diese Basics zurücklassen und lasst uns über tiefere Dinge reden, zum Beispiel darüber, wie Jesus ein Hohepriester ist wie Melchisedek und was sein Hohepriestertum uns viel Besseres gebracht hat als das, was die Priester im Alten Testament gebracht haben. Aber egal, was gemeint ist, er sagt diesen träge gewordenen Geschwistern, die sich nicht mehr völlig sicher waren, ob sie weiter auf Jesus vertrauen wollen, weil die Kosten so hoch sind, er sagt ihnen, Leute, werdet erwachsen, dass ich euch nicht nochmal evangelisieren muss hier und euch nochmal einen Glaubensgrundkurs geben muss. Ihr solltet eigentlich schon weiter sein. Werdet erwachsen, damit ich euch feste Speise geben kann. In Vers 14 steht, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also wie werden wir erwachsen? Wie können wir unseren Magen an feste Speise gewöhnen? Es steht hier durch Gewöhnung, durch geübte Sinne. Da schwingt was von Disziplin mit, oder? Gewöhnung, Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit, Disziplin im Wort Gottes. Dass wir vertraut sind mit Gottes Wort. Dass wir Gottes Wort regelmäßig lesen und selber studieren. Dass wir gewöhnt sind, uns damit zu befassen. Dass wir unseren Sinn, unser Denken erneuern und unser Denken an Gottes Denken anpassen. Seht hier, dass wir geübte Sinne haben. Geübte Sinne. Jemand, der gewohnt ist zu lernen. Nicht so wie jemand, der 30 Jahre aus der Schule draußen ist und nichts mehr gelernt hat und dann plötzlich wieder einen neuen Kurs macht und wieder lernen muss. Der hat keine geübten Sinne mehr. Das geht schwieriger. Aber wir wollen geübte Sinne haben, dass wir das Wort Gottes, wie Paulus dem Timotheus sagt, in gerader Richtung schneiden können. Wir können unsere Bibel aufschlagen und wir wissen, was abgeht. Und wenn Leute Fragen haben, wissen wir, wie wir die Antworten finden können. Also so müssen wir gewohnt sein an die Bibel und gewohnt sein, biblisch zu denken. Dass so Worte wie Gottseligkeit oder Rechtfertigung uns nicht mehr verwirren. Hey, wir wissen, was diese Worte bedeuten. Wir kennen den Kontext, in dem sie verwendet werden. Wir sind geübt da drin. Bedeutet, dass wir nicht mehr von der Mehrheitsmeinung, von dem Denken der Welt mitgerissen werden, sondern wir kennen Gottes Gedanken, wir kennen Gottes Herz. Unser Sinn ist erneuert. Seht hier, geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Hier, das ist der Maßstab. Dass du weißt, was richtig ist und was falsch ist. Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und was hier gemeint ist, ist weniger im moralischen Sinn, sondern gute und schlechte Lehre. Du kannst unterscheiden das gute Essen und das giftige Essen. Du kennst Gottes Willen und du lebst Gottes Willen. Das ist geistliche Reife. Du bist ein Erwachsener, ein reifer, ein standhafter Soldat Christi, ein Mitarbeiter an seinem Reich. Das ist, wo wir hinwollen, oder? Also lasst uns nicht träge sein. Jesus liebt euch. Jesus liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Und deswegen möchte er nicht, dass wir Babys bleiben. Welche Eltern von euch wünschen sich, dass ihre Kinder ewig unselbstständige, windeltragende Babys bleiben, die hier Alete aus dem Glas fressen und hier Fläschchen heute Morgen? Komm, mein kleiner Junge, zum 30. Geburtstag, hier hast du dein Fläschchen. Oder das wäre traurig, das wünscht sich kein Elternteil. Nee, wir wollen, dass die Kids erwachsen werden und reif werden und fähig werden, alleine zu stehen und alleine voranzugehen und Visionen zu entwickeln und ihr Land einzunehmen, das Gott ihnen zugedacht hat. Und so ist es auch Jesu Herz und Gottes Herz, dass wir nicht Babys bleiben, sondern dass wir wachsen, weil er hat uns wirklich lieb. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist zu uns spricht und dass er uns jeden persönlich macht, wo diese Trägheitsbereiche in unserem Leben sind und was gerade Sache ist. Und wo wir vielleicht die Dinge ein bisschen verändern müssen und umkehren müssen und anfangen müssen, unsere Sinne wieder zu gewöhnen und zu üben und Unterscheidung zu lernen und wirklich geistig zu wachsen. Für die einen ist es vielleicht, den Schweinehund zu überwinden und wirklich diszipliniert sein, im Bibellesen oder im Studieren auch von Gottes Wort. Für andere ist es vielleicht mehr, das anzuwenden, was sie schon wissen, weil da diese Bewegungsträgheit da ist. Und Jakobus sagt uns, wenn wir nur hören und nicht Täter sind, dann betrügen wir uns selbst, dann ist das alles ein Witz. Weil die, die meine Worte hören, sagt Jesus, und sie tun, die bauen ihr Lebenshaus auf dem Felsen. Die, die nur hören und es nicht ausleben, die betrügen sich selbst. Die bauen auf dem Sand und das Ganze wird keinen Bestand haben. Also, lasst uns erwachsen werden. Schluss mit Babybrei. Lasst uns wachsen. In Jesus, lass uns beten. Vater, danke, dass du uns immer wieder herausforderst. Und wir wissen, Herr, dass diese Warnungen im Hebräerbrief auch für uns sind, denn auch unser Fleisch ist träge und unser Herz tendiert so schnell dazu, abzuwandern von dir und eingenommen zu werden von anderen Dingen und zu beschäftigt zu werden und einfach faul zu werden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns aufwächst heute Morgen. Und ich danke dir, dass du so liebevoll bist, Herr, dass das nicht irgendwie Anklage ist, sondern dass du diese Dinge sagst, weil du es gut mit uns meinst und weil du nicht willst, dass wir vom Glauben abdriften und dass wir unbrauchbar werden, sondern dass wir wirklich zur Fülle unser Leben ja einsetzen, dass es einen Wert hat und Bestand hat in der Ewigkeit, dass wir es nicht verschwenden. Und das ist so ein Vorrecht. Ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst, Herr. So ein Vorrecht, dass du uns gebrauchen willst, dein Reich in dieser Welt zu bauen und einen Unterschied zu machen für die Ewigkeit in dieser Welt. Ich danke dir für diesen Sinn, den du uns gebracht hast, Herr, dass wir unser Leben nicht verschwenden müssen und einfach selbstsüchtig wie kleine Kinder dahin leben müssen mit unseren großen und kleinen Spielzeugen und am Ende ist alles umsonst und verbrennt und wir bleiben mit nichts über und es war alles sinnlos und eigentlich wertlos und verschwendet, Herr. Ich bitte dich, gib uns eine Leidenschaft für dich, Herr. Gib uns Liebe für dich, Herr. Gib uns brennende Herz und eine Vision für das Reich Gottes und für die Ewigkeit, Herr. Schenk du uns das, Herr. Schenk du uns das Wollen und das Vollbringen in unserem Leben. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du uns nicht loslässt. So segne uns, Herr, wenn wir hier rausgehen in unser Missionsfeld, in diese Welt, in die du uns sendest als deine Botschafter. Segne uns, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.